Am liebsten würde ich mit dem Schluss der Predigt einsteigen. Ich würde direkt an das Lied anknüpfen. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, hallo, wir haben echt eine geniale Botschaft, die uns Christus gegeben hat, die vom Vater kommt. Einfach nur genial. Aber wir brauchen heute einen kleinen Anfahrtsweg, bis wir dort landen, dass Gott alles neu macht. Und da gibt es ein paar wichtige Stationen. Wir sind ja unterwegs mit dem Vater Unser. Ich muss mal den Südkurier zur Seite legen. Wir sind unterwegs mit dem Vater Unser. Unser Vater im Himmel. Und Daniel hat uns ja so eine geniale Zeichnung vorgelegt, wie das aussieht. Ich werde das jetzt mal versuchen. Also, ich sage immer dazu, was ich zeichne, dass ihr es erkennt. Das ist ein Mensch. Ich habe manche Begabungen, aber die gehören nur bedingt dazu. Dass ich singen kann, habe ich schon bewiesen. Aber genau. Also, außerdem merke ich gerade, bin ich irgendwie nervös. Gehört wohl auch dazu. Und das hier oben ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so sollen wir beten. Unser Vater im Himmel. Und dann bleiben wir bei Gott. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Wir umkreisen Gott. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Und jetzt gehen wir erst wieder auf die Erde. So auch auf Erden. Und dann kommt unser tägliches Brot. Gib du uns heute. Und vergib du uns unsere Schuld. Und wir merken, auch bei diesem Bild, der Schwerpunkt liegt beim Umkreisen von Gott. Bei Gott sein, dein Reich, dein Wille. Vergib du, gib du, gib du. Du bist der es richtig gibt. Und dann gibt es in dem Ganzen auch natürlich immer auch eine persönliche Dimension, eine persönliche Beziehung. Und heute geht es darum, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Das hat mit mir zu tun und natürlich auch miteinander. Vergib uns unsere Schuld. Und dann geht es ja weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da wird Dominik nächsten Sonntag darüber predigen. Dominik hat es schon gesagt, auch das noch, Schuld. Über Schuld redet man nicht gern. Und über Sünde schon 100-mal nicht. Ich habe heute extra ein kleines Büßergewand angezogen. Ich hätte gern was Graues, so. Das sind ja die Farben der Christen. Mausgrau, Betongrau und Asphaltgrau. Aber ich habe nichts Graues. Und da habe ich halt so ein kleines Büßergewand rausgenommen. Und wir denken immer, wenn wir von Schuld reden, da will Gott uns klein machen, niederdrücken, fertig machen. Kleine, arme Würstchen sind wir. Und deshalb haben auch Schuld und Sünde in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen ganz sonderbaren Klang bekommen im Leben und in der Öffentlichkeit. Wenn wir von Sünde reden in der Kirche, meint die Öffentlichkeit irgendwie was ganz anderes. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Das ist zum Beispiel eine Modesünde. Eine Modesünde. Sandalen, Socken, kurze Hosen ist eine Modesünde. Die gibt es auch bei Frauen übrigens. Eine Modesünde. Ich hoffe, ich tritt niemand zu nahe. Aber irgendwie musste ich ja eine Gleichschaltung finden, Männer und Frauen. Gab es auch andere Modesünden, war übrigens interessant, das zu googeln. Modesünden. Dann gibt es die 7 Todsünden bei Langnese. 7 Todsünden. Neid, Völlerei, Wollust, Faulheit, Habgier, Eitelkeit und Rache. Und jetzt im neuen Südkurier gibt es noch eine Todsünde. Eine Todsünde habe ich gelesen, was man anzieht und was nicht. Und hier steht behaarte Männerbeine. Bei Anzügen ist es eine Todsünde, ein Stück der Wade rausblitzen zu lassen. Eine Todsünde. Deshalb tragen Männer wieder Socken, die so lang sind. Also, und das andere ist eine Todsünde. Und dann stand diese Woche noch etwas in der Zeitung, ist echt verrückt, ist echt krass, muss ich sagen. Sie hält Kinder für eine Umweltsünde. Eine Lehrerin hält Kinder für eine Umweltsünde. Eine taffe Frau, die sagt, Kinder und Menschen vernichten die Umwelt. Also müssen wir aufhören, Menschen zu produzieren. Ich sage es jetzt einfach. Es ist eine Sünde, Menschen zu produzieren. Echt krass. Und was sagt Gott am Anfang der Bibel? Seid fruchtbar und mehrt euch. Und wir sagen heute, es ist eine Sünde, Menschen zu produzieren. Ist echt krass. Statt nachzudenken und zu sagen, wie könnte denn das Menschsein gelingen, dass wir den Planeten Erde nicht kaputt machen, sagen wir, Menschen muss aufhören, wir produzieren. Ich sage es jetzt technisch keine mehr. Ist echt krass. Und ihr merkt, wie der Begriff Sünde in der Allgemeinheit doch einen ganz, ganz sonderbaren Klang bekommen hat. Und jetzt predigen wir als Christen darüber und reden von der Sünde. Wir fühlen das völlig anders, wie das der allgemein Mensch fühlt. Der fühlt es mit Modesünden, Umweltsünden, Langnese-Eis, da gab es übrigens Aufstand in der Kirche, als diese Eissorten herauskamen. Ist echt krass. Und das Entscheidende ist ja, bei diesen Sünden ist überhaupt kein Gottesbezug mehr vorhanden. Wenn die Allgemeinheit von Sünden spricht, spricht man nicht aus der Beziehung zu Gott, sondern ist allgemein so verworren und verwaschen und sonderbar. Und das ist dann Sünde. Wer so im Zusammenhang von Schuld und Schuldbekennen, wie ich es eingangs gesagt habe, klein machen oder in diesem Sinn denkt, der hat, ich sag's mal, überhaupt keine Ahnung. Null Ahnung, um was es geht. Der redet irgendein hohles Zeug daher. Ich sag's mal so krass. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Daniel hat es im Eingang zum Vater Unser erwähnt. Es gibt auch im Lukas-Evangelium eine Version vom Vater Unser, die ist kürzer. Und dort steht interessanterweise, vergib uns unsere Sünden. Und hier steht das Wort Schuld. Das sind zweierlei Worte, die gebraucht werden. Vergib uns unsere Schuld, sagt Jesus oder schreibt Matthäus, und im Lukas-Evangelium schreibt Lukas, vergib uns unsere Sünden. Sünde ist vom Grundgedanke her, ganz einfach gesagt, übersetzt Zielverfehlung. Hier wäre das Ziel in der Mitte und der hat hier hingeschossen, den Pfeil. Oder die Kugel. Sünde, wenn man es, ist eine Sprache aus der Jagd, Sünde ist Zielverfehlung. Und Lukas sagt also, wir sollen beten, Vater, vergib uns unsere Zielverfehlung und Verfehlungen im Leben, Hamartia. Das ist eine Grundhaltung, wir wollen autonom sein, wir wollen nicht aus der Beziehung zu Gott leben, wir wollen uns nicht reinreden lassen von diesem Gott. Wir wollen so leben, wie wir wollen. Und das ist Sünde. Das ist Hamartia. Und wir leben am Ziel des Lebens vorbei. Denn unser Leben ist darauf angelegt, dass wir es aus der Beziehung zu Gott führen, damit es gelingt. Damit es gelingt und aufblühen kann. Also Lukas sagt, vergib uns unsere Sünden. Was Matthäus sagt, ist, die Schluss- oder die Folgerungen aus der Zielverfehlung, wenn wir aus der Beziehung zu Gott herausgefallen sind oder nicht in der Beziehung zu Gott leben, nicht in der Grundhaltung leben, ich will mit diesem Gott leben, entstehen daraus Verfehlungen und Übertretungen. Die entstehen daraus. Wir werden aneinander schuldig. Wir häufen Schuld an. Das ist die Folge, weil wir aus der Beziehung zu Gott herausgefallen sind, beziehungsweise weil wir nicht aus der Beziehung zu Gott bewusst leben. Das kann man so machen. ist nicht ganz so einfach. Manchmal wird synonym verwendet, die zwei Begriffe, für Schuld und für Zielverfehlung, Sünde. Aber so ein Grundgedanke, der stimmt auf jeden Fall. Weil wir nicht in der Beziehung zu Gott leben, werden wir schuldig. Das sind die Folgen von der Beziehungslosigkeit. Und ihr merkt, das ist was ganz anderes als kurze Socken anziehen oder Sandalen mit Strümpfen. Das sind völlig andere Welten, um die da geht, wenn es um Sünde und wenn es um Schuld geht. Schuld ist die Folge und wir sind natürlich auch als Christen ganz schnell dabei, dass wir die moralischen Sünden ganz schnell und Verfehlungen hervorheben. Das ist dann Alkohol, Drogen, Internetpornografie, Lügen, Neid, Gier, Verfehlungen. Und wir sind ganz schnell im Gleichnis vom verlorenen Sohn, beim jüngeren Sohn, der sich das Erbe auszahlen ließ und dann das ganze Geld auf den Kopf gehauen hat, gesoffen hat und vielleicht mit Prostituierten das Geld durchgebracht hat. Das sagt aber nur der ältere Bruder. Ob so war, wissen wir nicht. Darauf fokussieren wir uns. Die Dramatik bei Sünde und Schuld, die Dramatik sind nicht die Einzelverfehlungen, sondern die Dramatik ist, dass es zu zerstörten Beziehungen führt. Die zerstörte Beziehung zu Gott und die zerstörte Beziehung untereinander. Das ist die Dramatik, das Ergebnis, das daraus entsteht. Aber wir sind immer gleich bei diesen Übertretungssünden, die 10 Gebote übertreten. Daran machen wir das Ganze fest. Aber es gibt auch so etwas wie Unterlassungssünden. Und darüber reden wir relativ wenig. Jakobus sagt es und er bringt es auf den Punkt, er bringt die Dinge sowieso immer auf den Punkt. In der Bibel sagt er, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, der sündigt, der lebt am Ziel des Lebens vorbei. Wer die Zeit hat und die Mittel, Gutes zu tun und tut es nicht, der lebt am Ziel des Lebens vorbei. Letztendlich kann man das Ganze zusammenfassen, und das haben wir auf dem Vaterunser-Gebetsweg so gemacht, wir bleiben einander Liebe schuldig. Gott bleiben wir Liebe schuldig und einander bleiben wir Liebe schuldig und uns selber, weil wir unser Leben zerstören. Wer sein Leben nicht aus der Beziehung zu Gott führt, der wird nicht bei Gott enden in der Ewigkeit. Dessen muss er sich bewusst sein. Und er zerstört jetzt schon vieles in seinem Leben. Das ist einfach so. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. In dieser ganzen Frage, wo es hier heißt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, der sündigt. Das ist Sprache vom Endgericht, Matthäus 25. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig. Ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Das sind alles Unterlassungssünden, alles. Und dann sagen die, wann haben wir das nicht getan, Jesus? Und er sagt zu ihnen, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt. Was habt ihr mir nicht getan? Also das Thema Schuld und Sünde ist kein Randthema in der Bibel. Und deshalb muss es und kommt es im Vater unser vor. Vergib uns unsere Schuld. Wir haben am Freitagabend den Deckerkurs gehabt und da ging es genau darum, warum musste Jesus sterben. Es war ein unglaublich bewegendes Thema. Etliche haben geweint. Es war so, irgendwie, ich weiß nicht, hat der Heilige Geist so gewirkt. Es war unglaublich. Und dann sagt sinngemäß zu mir jemand aus der Gruppe, ich habe die Vergebung von Jesus immer angenommen. Aber was ich daraus gemacht habe, ist echt erbärmlich. Denn ich habe das große Geschenk der Vergebung angenommen. Aber ich bin nie so wirklich auf die Idee gekommen, es auch großzügig weiterzugeben. Das ist nächstes Mal das Thema. War echt krass. Und wir sind wieder bei diesem Bild. Wir kreisen einfach zu viel, am besten um uns selber. Wenn ich sage, Gott hat dir die Schuld vergeben. Und die nächste Frage wäre, und wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Und ich bleibe bei mir. Dann ist das enorm verkrümmt. Denn Gott will und Gott sehnt sich danach, dass unser Leben als Menschen aufblüht und gelingt und farbig wird und bunt wird. Das ist seine Sehnsucht. Aber damit das gelingt, müssen wir über Schuld reden. Vergib uns unsere Schuld. Wir könnten auch sagen, Vater, vergib uns unsere Beziehungslosigkeit zu dir. Vergib uns, dass wir dich nicht in den Mittelpunkt stellen unseres Lebens. Vergib uns, dass nicht dein Reich und dein Wille das Wichtigste ist. Vergib uns das. Vergib uns unsere Schuld bedeutet aber auch, vergib uns unsere Übertretungen, die daraus entstanden sind. Die Schulden, die wir angehäuft haben, was wir einander schuldig oder wo wir aneinander schuldig geworden sind, das böse Wort, das wir gesprochen haben, die Lüge, die wir ausgesprochen haben, der Neid und der Hass, der daraus entstanden ist. Und das Dritte ist, vergib uns unsere Schuld, vergib uns, wo wir nicht Gutes getan haben, obwohl wir es hätten tun können. Das gehört dazu. Was sind die drei Bereiche? Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, dass wir dich nicht in den Mittelpunkt stellen, dass wir die Gebote übertreten haben und vergib uns unsere Versäumnisse und Unterlassungssünden. Und nun sagt Jesus ganz einfach, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Ja, wie geht's weiter? Steht hier nichts, oder? Er sagt nur, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld. Wir sollen darum bitten. Die Frage ist ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und wer garantiert denn, dass diese Bitte erfüllt wird? Gibt's da irgendeine Garantie dafür? Und wir sagen können, jawohl, diese Bitte wird erhört. Oder sagen wir das halt und dann sagen wir, jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt hoffe ich mal, dass Gott vergibt. Und das ist das Wunderbare am christlichen Glauben. Keine andere Religion hat so eine Vergebungsbereitschaft Gottes wie unser Gott. Wir kommen am Vater unser, wenn wir das beten, an Jesus nicht vorbei. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Auch wenn er direkt nicht vorkommt. Wenn wir beten, unser Vater, können wir das nur sagen, weil Johannes schreibt, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir können also zu Gott nur Vater sagen, wenn wir an Jesus glauben. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Wenn es um das Reich Gottes geht, wenn wir sagen, dein Reich komme, kommen wir an Jesus nicht vorbei, denn er hat das Reich Gottes gebracht. Er hat die Grundordnungen des Reich Gottes in der Bergpredigt sozusagen ausgesteckt und hat gesagt, das ist Reich Gottes Grundordnung. Wenn wir beten und dein Wille geschehe und dann haben wir Jesus vor uns, wie er in Gethsemane auf dem Boden kniet und sagt, Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen elenden Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist der Lehrer, er hat es uns vorgelebt und er ermöglicht es uns, dass wir das tun können und erleben vor allen Dingen, was wir dem Vater unser bitten. Letzten Sonntag war ja die Predigt über Brot, unser tägliches Brot gib uns heute. Können wir auch sagen, was hat das mit Jesus zu tun? Wenn wir einen Schritt weiter gehen, sagt er, er ist das Brot des Lebens. Das alltägliche Brot gibt er uns und das Lebensbrot, das ewige Leben, gibt uns Jesus. Und wenn wir beim Bereich der Vergebung der Schuld sind, vergib uns unsere Schuld, ist Jesus der Garant, dass uns Schuld vergeben wird. Das ist einfach so. Er ist der Garant. Johannes sagt, also Johannes der Täufer sagt, seht, sagt er, seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und später schreibt Johannes in seinem Brief, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Durch Christus sind wir versöhnt und durch Christus wissen wir, dass unsere Schuld uns vergeben ist, wenn wir das in Anspruch nehmen. Das ist kein Automatismus. Ich kann sagen, Vater, vergib mir meine Schuld und ich danke dir, Jesus, dass du für diese Schuld bezahlt hast. Und ich will dir nachfolgen. Das gehört zusammen. Und Jesus ist der Garant. Wir kommen an dem nicht vorbei. Jesus, Friend of Sinners. Jesus, der Freund der Sünder, der ihnen die Last wegnehmen will. Der will uns nicht quälen und klein machen und niederdrücken. Der will uns keine 25 Kilo Rucksack auf den Rücken binden. Der will uns das abnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das nicht begreifen. Wir versuchen immer, unsere Sünden zu vertuschen, zu verstecken, drumherum zu mogeln, statt zu sagen, hallo Jesus, du bist gekommen, damit uns die Sünden vergeben sind. Wir sind versöhnt mit Gott, weil du den Weg frei machst und weil du uns die Last abnimmst. Gibt es eine bessere Botschaft? Ja. Als ich in Indien war, habe ich erlebt, ist echt, wer das erlebt, der könnte heulen stundenlang. Wie die versuchen, mit ihren Sünden fertig zu werden. So ein Elend. Und wenn dann jemand sagt, Hinduismus ist auch eine Alternative, dann regt mich das echt auf. Und dann würde ich am liebsten sagen, du schwätzt einen Riesenmist. Du hast keine Ahnung. Wenn ich meine Schuld aus diesem Leben im Nächsten tragen muss und im Übernächsten, in der Lehre der Reinkarnation bin ich eine ganz arme Sau. Das sage ich mal so. Und dann kommt Jesus und er vergibt uns. Unglaublich. Der Weg dorthin. Ein ganz einfacher Weg. Und das schreibt übrigens Johannes an gläubige Menschen. Er sagt, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann lügen und betrügen wir uns selber. Punkt. Das heißt, wir sind Sünder, leben am Ziel vorbei, gehen auf Gott zu, nehmen die Vergebung von Jesus an, werden Kinder Gottes, können Abba sagen, stellen das Reich in den Mittelpunkt. Und trotzdem werden wir immer noch aneinander schuldig. Aber wir sind dennoch und bleiben Kinder Gottes. Aber da haut was Altes durch. Martin Luther hat gesagt, in der Taufe wird der alte Mensch und die Sünde ersäuft. Und dann sagt er aber, das Biest kann schwimmen. Es taucht immer wieder auf. Das erleben wir. Und da gibt es nur einen Weg. Und Johannes sagt, es gibt nur einen Weg. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Und dann kommt die Alternative. Eine bessere gibt es gar nicht. Nämlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden durch Jesus vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Von allem Übel, übersetzt Martin Luther. Der erste Schritt ist erkennen, dass wir ehrlich werden, dass wir erkennen, dass wir aufdecken. Und das zweite ist bekennen. Bekennen könnte man auch sagen, beichten. Beichten heißt ja bejahen. Ich bejahe, dass es so ist. Und ich sage, ich bin an dem Punkt, werde ich immer wieder schuldig. Ich spreche das aus, ich bejahe das. Ich bejahe das. Vergib, Erlass uns unsere Schulden, rechne sie uns nicht mehr an. Und ich glaube, dass das Hauptproblem bei uns darin liegt, ich nenne mal das Wort, das uns so schwer fällt, ist Demut. Es ist demütigend zu sagen, ja, da bin ich schuldig geworden. Es ist demütigend, wenn ich sage, ja, da habe ich wieder mal rumgeschrien, es tut mir leid, Vater, vergib mir. Ich bin nicht der Schreier, ich bin der Beleidigte. Über Jahre, Gott sei Dank, nicht mehr, weil ich das über Jahre konsequent bekannt habe. Herr, jetzt bin ich wieder beleidigt gewesen und das ist Sünde und das ist Zielverfehlung und das ist Schuld auf sich nehmen. Ich bleibe meiner Frau schuldig. Und irgendwann reinigt uns Jesus. Er reinigt uns von diesem Übel. Er reinigt uns und er macht uns frei. Der Weg ist bekennen. Gott will uns die Sündenlast abnehmen. Er will uns das Büßergewand ausziehen. Und er will uns etwas Neues geben. Ein neues Hemd. Weil Gott ein Gentleman ist, macht er das meistens dann mit uns persönlich aus. Und wer jetzt gehofft hat, ich würde mein Hemd vor euch allen wechseln, den muss ich enttäuschen. Gott hat Stil und ist ein Gentleman, der hat gesagt, ich soll da hinten hingehen, wo mich niemand sieht. Neu gekleidet. Gott will uns das Büßergewand ausziehen lassen und dass wir es ans Kreuz werfen und er will uns neu einkleiden. Die Bibel ist voll von neuen Kleidern. Ich habe noch ein zweites Hemd dabei, ein buntes. Die Adassa sagt, das strahlt Leben aus. Musste ich gestern anziehen, als ich über nonverbale Kommunikation gesprochen habe. Ein buntes. Das Leben wird bunt. Ich bin wieder am Anfang. Gott will uns nicht klein machen. Und er will uns nicht drücken. Er will uns entlasten. Und sagen, ich gebe euch ein neues Hemd, ein neues Kleid. Euer Leben soll aufblühen. Ich will euch reinigen. Das ist der Sinn, wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld. Damit wir aufblühen können, die Beziehung zu dir gelingt, die Beziehung zum Mitmenschen gelingt. Der Entdeckerkurs am Freitag war echt der Hammer. Die Claudia hat gesagt, ich darf eine Geschichte erzählen, die sie erzählt hat. Es war echt krass. Eine kleine Geschichte, aber die demonstriert das. Sie hat gesagt, sie hatte eine Entzündung hier am Finger. So eine Entzündung. Und die ging ums Verrecken nicht weg. Salbe drauf, Verband drauf, Pflaster drauf, zudecken, Verband. Es ging nicht weg. Und dann hat sie erzählt, ist sie nach Hause gefahren mit ihrem Mann oder war mit ihrem Mann unterwegs, ja egal. Und dann hat sie ihm gesagt, ich muss dir was sagen. Ich muss was bekennen. Ich bin neidisch und eifersüchtig auf XY. Ich bin auf diese Menschen neidisch und eifersüchtig. Und ich weiß, das ist Schuld. Das darf ich nicht. Und dann sagt sie, innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht mehr, am anderen Tag, war der Finger heil. Sie hat ganz heilliche Heilung erlebt. Und das Bekennen ist nicht dazu da, ich sage es nochmals, um uns zu quälen und klein zu machen, sondern um uns zu befreien. Und trotzdem tun wir uns so schwer, weil es demütigend ist. Matthias König, Steuerberater in Stuttgart, eigene Kanzlei, bekennt vor seiner Frau, dass er komische Gedanken hat. Das kann es ja nicht sein, darf ich sagen. Verrückt. Wieso tun wir uns so schwer, wenn so eine Riesenbelohnung auf uns wartet? Vergib uns unsere Schuld. Noch ein Gedanke, hier steht ja, vergib uns unsere Schuld. Wir wissen, schuld sind die anderen, nicht ich. Schuld sind immer die anderen schuld. Und ich habe über diesen paar Buchstaben oder Worten immer wieder drüber nachgedacht, vergib uns unsere Schuld, vergib. Was hat das, wenn ich, Regina und ich, wenn wir Zoff haben, was Gott sei Dank immer weniger wird, ist richtig schön, dass es weniger geworden ist. Zoff muss vielleicht manchmal sein. Und jetzt, was heißt denn da, vergib uns unsere Schuld? Was heißt das? Das finde ich echt spannend. Das sind die schönen Momente, wenn einer von uns dann sagt, wenn die Regina sagt, Thomas, es tut mir leid. Ich bin da schuldig geworden, die Worte waren nicht gut, verzeih mir. Und wenn ich dann sage, ich war auch nicht der besonders Feine, ich bin auch schuldig geworden an dir. Und dann stimmt das wieder, vergib uns unsere Schuld. Und ich habe das Bild dann vor mir gehabt, beide, Regina und ich, gehen ans Kreuz nach einem Streit und dann sagen wir, Vater, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns. Es verbindet ungemein. Und wenn ich das auf die Gemeinde übertrage, Verhältnisse, Beziehungen, Gemeinde zu mir, und wir beten, Vater, vergib uns unsere Schuld. Der Thomas macht Fehler, wir machen Fehler. Aber wir zeigen immer auf den anderen. Wenn ihr als Leitung so und so wärt, dann wäre alles besser. Die Leitung sagt, wenn ihr so wärt, statt zu sagen, vergib uns. Und bei den meisten Problemen und bei den meisten Situationen, wo Schuld kommt, sind immer alle mitbeteiligt und wirklich immer alle mitschuldig. Es gibt ein paar wenige Situationen, wenn eine junge Frau vergewaltigt wird oder sowas, dann muss man nicht Schuld bei ihr suchen oder sowas. Manche ganz frommen tun das auch noch, aber da wäre ich vorsichtig. Aber generell, wenn wir so denken würden in Konfliktsituationen und sagen, wir gehen ans Kreuz, vergib uns unsere Schuld. Zum Schluss muss ich noch, und das gehört zu diesem Thema, eine Warnung loswerden. Eine große Warnung. Und die bringt Jesus immer wieder. Und wir setzen Vergebung aufs Spiel. Und diese Warnung ist durchgängig im Neuen Testament. Und da ist Jesus ganz scharf. Manche sagen, wenn ich zu diesem Thema komme, Thomas, warum bist du da immer so scharf? Und ich sage, weil Jesus so scharf ist an diesem Thema, da wird er ganz radikal. Lukas 18, Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Selbstgerecht und auf andere, das sind die Pharisäer. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher, und ich spiele jetzt den Pharisäer, selbstsicher stand der Pharisäer dort vorne und er betete mit erhobenen Händen. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, dass ich kein Räuber bin und kein Betrüger und dass ich fern bin von der Internetpornografie. Und ich danke dir, dass ich nicht betrüge und lüge und ich bin kein Ehebrecher. Und ich danke dir so, Gott, dass ich nicht so bin wie der Zolleinnehmer, der dort hinten steht. Und ich gebe den 10. Teil von Minz und Dill. Und wenn mir jemand 5 Euro zusteckt, dann werfe ich 50 Cent in die 10. Kasse. Gott, ich danke dir, dass ich so ein guter Mensch bin. Und ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Das sowieso. Und die Geschichte geht weiter. Der Zolleinnehmer dagegen blieb ganz draußen am Eingang stehen, ganz draußen, verlegen. Er wagte es nicht einmal aufzusehen, schuldbewusst betete er. Gott, 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 sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Vergib mir, Gott. Ihr könnt sicher sein, sagt Jesus, ihr könnt sicher sein. Dieser Mann, der ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Nicht der. dem wurde die Schuld nicht erlassen, weil er selbstgerecht ist, auf andere herabschaut. Ist echt krass. Ich finde das so krass, so eine ernste Warnung. Wenn wir beten, oh Herr, vergib mir meine Schuld, und ich bin froh, dass ich nicht so bin wie der Thomas, so ein verkopfter Theologe, so ein Engstirniger. Das sind ganz, 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 ganz gefährliche Momente. Und wenn ich bete und sage, Herr, ich danke dir, dass ich so viel Wissen anhäufen durfte und nicht so bin wie diejenigen, die die Bibel nicht schon 10-mal gelesen haben, dann wird Jesus sagen, Thomas, heute wird dir deine Schuld nicht vergeben. Das garantiere ich dir. Du Elender, siehe ich, du Elender. Eine ganz, ganz ernste Warnung. Und das Pharisäertum zerstört Gemeinschaften. Die Besserwisser, die auf andere herabblicken, ist so zerstörend. Und deshalb ist Jesus so scharf. Ich lese zum Schluss noch eine kleine Geschichte, die ich gelesen habe, als ich im Kloster war. Eines Tages kam ein Mann, der Bücher verkaufte. Er ging von einem Haus zum anderen. Viel verstand ich damals nicht, aber damals hörte ich zum ersten Mal das Wort Bibel. Er, der Carlo Caretto, er sagt, damals als Kind habe ich das erste Mal das Wort Bibel gehört. Es entstand eine seltsame Bewegung im Dorf, zuerst bei den Frauen und dann bei allen. Plötzlich lag ein hysterischer Schrei in der Luft. Aus einem Fenster schrie eine Frau, hau ab, du Dreckskerl, wir brauchen deine Religion nicht, hau schnell ab. Die Erregung packte die Kinder. Der Mann ging mitten auf der Straße ganz bleich. Er hatte die Bücher in einer großen, schweren, schwarzen Tasche. Eine Frau warf ein Buch hinter ihm her, das sie kurz zuvor erstanden hatte. Der Mann bückte sich, um es aufzuheben. Ein Stein von einem Jungen wurde geworfen, traf ihn in den Rücken. Und er ging schneller. Hinter ihm, in einem gewissen Abstand, ein Haufen Jungen. Sie hatten alle einen Stein in der Hand. Sie hatten alle einen Stein in der Hand, einen Stein aufgenommen. Und einer unter diesen Jungen war ich. Am Abend, und jetzt kommt's, am Abend, bei der Maiandacht mit sakramentalem Segen lobte uns der Pfarrer, weil wir die Festung des Glaubens verteidigt hatten und diesen Menschen hinausgetrieben haben, der Bibeln verkauft hat. Eine kleine, nicht scheinende Begebenheit, aber 40 Jahre später und besonders an diesem Abend gewinnt sie ein ganz neues Gewicht. Ich habe nie gebeichtet, bejaht, bekannt, bin nie dazu gestanden, aus religiösem Eifer einen Stein auf einen wehrlosen Menschen geworfen zu haben. Die Szene trug sich in einer Welt zu, die so etwas billigte und die ganze Bösartigkeit, die darin steckte, gar nicht spürte. Das ist die Tragik. Wenn wir nachher Abendmahl feiern und in jedem von uns, auch in mir, steckt so ein Pharisäer, so ein Biest, können wir einen Stein nehmen, aufnehmen und ans Kreuz legen und sagen, vergib mir auch mein Pharisäertum, wo ich auf andere herabgeblickt habe. Vergib uns, wo wir am Ziel des Lebens vorbeilebten, Gott nicht als Gott anerkannt haben. Vergib uns, dass wir die Beziehung zu dir, dein Reich und deinen Willen nicht in den Mittelpunkt gestellt haben. Vergib uns unsere Übertretungen, die daraus entstanden sind. Und vergib uns unsere Unterlassungssünden und bewahre uns vor Überheblichkeit des Pharisäertums. Und dann können wir sagen, führe uns in die Freiheit. Führe uns in die Freiheit zu lieben, zu geben, damit unser Leben aufblühen kann. Und das will Gott. Und deshalb sollen wir beten und bekennen, damit unser Leben aufblüht. Nicht um uns klein zu machen. Ihr seht hier, egal wie oft, wie weit ich am Ziel vorbeigeschossen bin, wie viel Schuld ich auf mich genommen habe, egal, bei Jesus am Kreuz kann ich ganz sicher eintauschen. Die Schuld gegen Vergebung, gegen Freiheit, gegen Heilung, gegen Zuversicht, gegen Hoffnung, gegen Demut. Wie ein Tauschhandel. Ich gebe Schuld ab und empfange das Leben, so wie die Claudia das erlebt hat. Der Herr segne euch ganz reich und gebe euch viel Mut, inklusive meiner, Schuld zu bekennen und Befreiung und Heilung und Leben zu empfangen. Das will er. Bunt soll es werden. Amen.